Nacht für Nacht wird die Ukraine aus der Luft angegriffen. Oberst Reisner, dabei sind vor allem Militärziele natürlich auch im Fokus der Russen. Wie lange dauert das denn noch, bis sich das in den Waffendepots der Ukrainer bemerkbar macht?
Jetzt im Moment erkennen wir, dass die russischen Angriffe vor allem auf den militärisch-industriellen Komplex und auf die Einrichtungen auch der ukrainischen Luftstreitkräfte abzielen. Hier ist es so, dass wir nicht vergessen dürfen, dass diese kombinierten Angriffe zwischen Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen sehr wohl auch ihre Ziele treffen. Die Ukraine tut natürlich einiges dazu, um die Bilder von diesen Treffern nicht in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Aber wir sehen natürlich in den sozialen Netzwerken, lässt sich das kaum verbergen, dass es sehr wohl Bilder gibt, wo man sehr genau sehen kann, dass diese Marschflugkörper, Drohnen und Raketen präzise einschlagen. Das führt natürlich auch zu enormen Rückschlägen für die Ukraine, ob das jetzt die Produktion der Rüstungsindustrie ist, Drohnen oder ähnliches, oder zum Beispiel auch die Einsatzbereitschaft der ukrainischen Luftstreitkräfte. Aber die Ukraine hat also nach mehreren Jahren Krieg mittlerweile sich sehr gut angepasst und man kann davon ausgehen, dass es hier die Durchhaltefähigkeit noch gegeben ist. Aber wenn Sie mich grundsätzlich fragen, wie lange dauert so eine strategische Luftkampagne, dann gibt es also genug auch historische Beispiele, wo man sehen kann, dass das oft Jahre dauert, um also quasi hier einen Staat in die Knie zu zwingen.
Die Ukraine soll ja jetzt auch zwei neue Patriot-Systeme bekommen. Was genau bringen die der Ukraine, beziehungsweise wo liegen auch die Grenzen?
Und dazu muss ich ganz kurz erklären, wie diese Angriffe der Russen stattfinden. Sie funktionieren im Prinzip in einer Kombination von vor allem vielen, vielen Hunderten von diesen Garand-2-Drohnen, so auch wieder gestern Nacht fast 270 Stück, die hier eingeflogen sind. Dann der Einsatz von Marschflugkörpern und der Einsatz von ballistischen Raketen. Das Patriot-System ist perfekt geeignet für die Abwehr von diesen Marschflugkörpern und ballistischen Raketen. Da ist auch das Kosten-Leistungs-Verhältnis berechtigt, weil eine Patriot-Rakete kostet ungefähr 4 Millionen Dollar, was aber entsprechend natürlich es wert ist in Anbetracht der Möglichkeit, Marschflugkörper abzuschießen. Was die Patriot-Rakete nicht tun sollte, ist quasi sich um die vielen, vielen hundert einfliegenden Drohnen zu kümmern. Denn eine Drohne kostet ca. 20.000 Dollar und sie dienen vor allem der Saturierung im Prinzip der ukrainischen Luftabwehr. Also sie sollen genau das versuchen, nämlich die Patriot-Systeme zum Abfeuern über Abwehrflugkörper zu zwingen. Hier wäre es eigentlich notwendig, andere Systeme zu verwenden. Das heißt, das Patriot-System oder die Systeme, die kommen, können also nur ein Teil der Lösung sein. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel, was die Ukraine gerade versucht, um das kostengünstig zu erreichen. Die Ukraine versucht, selbst Abfangdrohnen zu bauen, mit denen diese russischen Garand-2-Drohnen abgefangen werden, um quasi diese Bedrohung auszuschalten und dem Patriot-System oder dem IRIS-T-System oder dem NASAMS-System die Möglichkeit zu geben, sich zu 100% um die Marschflugkörper und um die einfliegenden ballistischen Raketen zu kümmern.
Die Ukraine ist ein sehr großes Land. Wie sollte man diese Patriot-Systeme denn jetzt verteilen, damit sie die Ukraine bestmöglich schützen?
Ja, wir haben also zwei Herausforderungen, die auch viele Zuseher vielleicht jetzt nicht im ersten Moment sehen. Wir haben nämlich auf der einen Seite die strategische Luftkampagne der Russen gegen die Tiefe der Ukraine, gegen dieses große Land mit seiner Rüstungsindustrie, mit seinen wichtigen Produktionsstätten. Und wir haben auf der anderen Seite auch den Einsatz von diesen Gleitbomben, das sind also quasi flugfähige gemachte Bomben, an der Front aus einer sicheren Distanz abgefeuert. Das heißt, die Ukraine hat die Herausforderung, sie bräuchte eigentlich die doppelte Ausstattung. Einerseits die Ausstattung für die Tiefe des Landes, vor allem für die Städte, wo sich ja die Rüstungsindustrie befindet. Und sie bräuchte noch einmal dieselbe Ausstattung an der Front, damit diese Gleitbombenangriffe quasi zu Ende gehen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Ukraine, und ich verrate hier jetzt keine geheimen Zahlen, sondern das sind auch die Zahlen, die auch in den Medien kolportiert werden, ca. 8 Patriot-Systeme bekommen hat. Warum ca. 8? Weil vermutlich 2 nicht einsatzbereit sind, auch aufgrund von Verlusten, die man erzielt hat. Zumindest Teile davon wurden beschädigt oder zerstört. Aber diese 6 Stück, möglicherweise 7, je nachdem wechselweise, sind natürlich auf die Größe des Landes viel zu gering, eine viel zu geringe Anzahl. Das heißt, die Ukraine bräuchte mindestens noch einmal das Doppelte, um hier signifikant einen Unterschied zu machen, um die größeren Städte zu schützen, wo sich ja die Rüstungsindustrie befindet. Und das zeigt eben, dass in diesem Abnutzungskrieg nicht nur die Qualität die große Frage ist, sondern vor allem die Quantität. Und am Ende des Tages heißt das die verfügbare Anzahl von Systemen, um diesen russischen Angriffen an der Front in der Tiefe des Landes etwas entgegenzusetzen.
Sie haben gerade gesagt, es gibt auch Patriot-Systeme, die schon zerstört wurden. Jetzt hat Donald Trump behauptet, dass die Systeme, die jetzt neu versprochen wurden, bereits auf dem Weg seien. Wie bekommt man die denn eigentlich unbemerkt in die Ukraine, ohne dass die Russen die schon auf dem Weg versuchen auszuschalten?
Ja, vielleicht um das noch ein bisschen zu korrigieren, nicht gesamte Systeme, sondern Teile davon. Also quasi vor allem diese Werfer, Sie müssen verstehen, also eine Batterie besteht aus einem mehr oder weniger Feuerleitradar als solches, einem Radar, das zur Detektion dient und diesen einzelnen Werfersystemen. Was die Ukraine gemacht hat, am Beginn des Krieges hat man versucht, noch relativ zentral gesteuert Rüstungsgüter hereinzubekommen in das Land. Da gab es dann einige verheerende Angriffe vor allem im Westen des Landes, wo die Russen im Prinzip nur darauf gewartet haben, dass diese Produktionslieferungen stattfinden, um sie zu zerstören. Dann hat man das natürlich geändert und jetzt ist das im Prinzip dezentral organisiert. Auch da verrate ich Ihnen kein Geheimnis. An verschiedenen Stellen der Landesgrenze zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten werden diese einzelnen Teilsysteme hereingebracht, zum Teil getarnt und dann werden sie quasi zentral zusammengeführt, noch einmal überprüft und dann kommen sie quasi an ihren Einsatzort oder es wird überhaupt erst die Überprüfung am Einsatzort durchgeführt. Und damit schafft es die Ukraine relativ gut, unerkannt diese Systeme hereinzubringen. Die Herausforderung besteht natürlich über die Dauer des Einsatzes, weil diese Systeme aufgeklärt werden können. Und dann kommt es natürlich zu diesen Ergebnissen, wie wir schon gesehen haben, dass es auch zu Teilbeschädigungen oder auch zu Störungen kommt. Das berühmteste Beispiel waren diese beiden Werfer, die an der Front eingesetzt worden sind, die von den Russen erkannt worden sind und damit Iskander-Raketen zerstört worden sind.
Es war ja unklar, ob diese Systeme überhaupt aus Deutschland jetzt geliefert werden und dann der Bestand hier nachgefüllt wird oder ob sie aus einem anderen Land kommen. Woher werden die genau geliefert? Haben Sie da Erkenntnisse drüber oder was würde auch Sinn ergeben, woher man sie dann in die Ukraine schickt?
Ja, die Herausforderung besteht darin, dass eigentlich kein Land mehr überzählige Systeme hat, die man einfach so weitergeben kann. Sie dürfen nicht vergessen, vor einigen Jahren war also auch ein sehr nüchterner Artikel in der Financial Times, aus dem man herauslesen konnte, dass die NATO nur in der Lage ist, ca. 5 bis 6% ihres Luftraums zu schützen. Das ist also ein Ergebnis der massiven Abrüstung nach Ende des Kalten Krieges und des Umstandes, dass man einfach sehr wenige von diesen potenten Systemen noch verfügbar hat. Ja, also Deutschland sticht ja da heraus mit seiner Anzahl von solchen Systemen, wo ja 25% davon jetzt quasi in die Ukraine geliefert worden sind und möglicherweise sogar noch mehr. Ja. Es hat bereits in den letzten Monaten hektische Versuche gegeben, Betreiberstaaten von Patriot-Systemen zu überreden, Munition oder auch Teilsysteme der Ukraine zu senden. Israel war da ein Thema, Japan war ein Thema. Aber hier steht man natürlich ein bisschen auf der Bremse, weil natürlich auch diese Staaten quasi Herausforderungen haben und darum auch dieses System Patriot nach wie vor brauchen. Der potenteste Nutzer ist die USA. Es gibt also hier auch die Zahlen, die man also nachlesen kann, die also zeigen, dass es die USA bis zu 60 Batterien praktisch verfügbar hat. Davon wurden also zumindest zwei an die Ukraine geliefert. Ein Teil davon ist natürlich auch im Einsatz im Nahen Mittleren Osten und auch im Pazifikraum. Aber man sieht also hier, dass jener Staat, der wirklich in der Lage wäre, das durchzuführen, wäre vor allem die USA. Die anderen haben nur sehr begrenzte Zahlen. Und was jetzt im Raum steht oder was sein könnte, es kommt ja sehr wenig ans Tageslicht, weil ja faktisch hier Unklarheit herrscht, ist, dass möglicherweise Deutschland vielleicht wieder neue Batterien abgibt und dann in einem sogenannten Ringtausch in weiterer Folge modernere Batterien von den USA bekommt. Aber das ist jetzt reine Spekulation, aber so könnte man sich das vorstellen. So war es auch in den letzten Monaten und Jahren des Krieges immer wieder der Fall, dass Länder Waffensysteme abgegeben haben, zum Beispiel Kampfpanzer, mit der Zusage, in weiterer Folge modernere Kampfpanzer zu bekommen. Das ist, muss man aber auch wieder dazu sagen, bis heute oft in vielen Fällen nicht passiert.
Donald Trump hat auch eine 50-Tagesfrist gesetzt an Wladimir Putin, diesen Krieg zu beenden. Sind das Ihrer Einschätzung nach mehr Drohgebärden oder ist das doch etwas, was ernst zu nehmen ist und Putin sich jetzt wirklich Gedanken macht, diese Zeit für sich zu nutzen?
Aus meiner Sicht ist das eine sehr schlechte Nachricht, denn Trump hat es ja immer angekündigt, rasch und entschlossen zu handeln, nachdem er von Putin enttäuscht worden ist. Wenn Sie ein bisschen sich jetzt die Vergangenheit der letzten Wochen ansehen, so sehen Sie, dass Anfang Juli Trump mit Putin telefoniert hat, in diesem berühmten Telefonat, wo er immer wieder Bruchstücke an die Öffentlichkeit kommen, sei es auch so gewesen, dass Putin gesagt hat, er wird in den nächsten 60 Tagen die Situation in der Ukraine sogar noch eskalieren. Nach dem Telefonat, circa 10 Tage später, vor 2 Tagen, gab es dann quasi die große Ankündigung Trumps, es wird jetzt quasi was verkündet werden. Und die Ankündigung war dann, 50 Tage zu warten und Putin die Möglichkeit zu geben, quasi einzulenken. Damit sind wir genau bei diesen 60 Tagen, die eigentlich Putin in den Raum gestellt hat. In 50 Tagen kann sehr viel passieren, wenn Sie alleine die letzten 50 Tage betrachten des Konflikts in der Ukraine. Dann ist diese Zeit gespickt mit schwersten Luftangriffen auf die Ukraine. Wir haben also hier auch alle 2, 3 Tage Luftangriffe mit bis zu über 740 Drohnen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, was also hier an Zerstörung möglich ist. Wir sehen auch, dass die Situation auf der operativen Ebene, also an der Front, sich zunehmend zuspitzt. Also auch das ist etwas, was nicht die Ukraine momentan begünstigt. Und die Frage ist natürlich, was passiert am Tag 51? Hier gab es also gestern eine Aussage von Lindsey Graham, der gesagt hat, man möge doch, also Putin möge dann doch den Ayatollah fragen, was quasi passiert ist oder was passiert mit am 51. Tag. Ja, ich wäre hier vorsichtig, weil man muss natürlich das auch dann mit Handlungen hinterlegen. Und es ist die Frage, ob dann Trump wirklich bereit ist, am 51. Tag quasi all in zu gehen.
Der US-Präsident, der hat diese Drohungen ja auch verbunden mit der Ankündigung, dass wenn man sich eben nicht an diese 50 Tage halten würde oder nichts passieren würde, dann würde er 100% Zölle belegen auf russische Handelspartner, würde dann zum Beispiel China treffen. Wie abhängig ist Putin denn von China? Also würde ihn das dann wirklich treffen?
Ja, das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Auch hier sehen wir bereits eine Abschwächung. Denken Sie daran, Trump hat angekündigt, 500% Zölle quasi zu verhängen. Jetzt sind wir quasi bei der 100% Zollandrohung. Und auch hier sehen wir gleich, dass also bereits China Wissen hat lassen, dass sie quasi Russland weiter unterstützen, dass es Russland weiter unterstützen wird und dass also hier eine strategische Partnerschaft entsteht, die quasi beispielhaft sein kann für die zukünftige Weltordnung. Sie dürfen nicht vergessen, dass Russland diesen Krieg nicht alleine führt. Ich habe das schon mehrmals betont. Das wird auch oft übersehen. Wir haben hier sehr potente Unterstützung von zum Beispiel Nordkorea. Denken Sie an diese 12 Millionen Artilleriegranaten, die geliefert worden sind. Denken Sie an den Iran, der ja im Prinzip die Ursache ist für den Drohnenterror aufgrund der Lieferung von Drohnen, die die Russen nachbauen. Aber denken Sie auch an China. Auch hier gibt es ja sehr eindeutige Beweise, die zeigen, dass im Prinzip in chinesischen Fabriken Bauteile gefertigt werden, die dann im Prinzip in den Drohnen verbaut werden, die dann in Kiew abgeschossen werden und dann am Boden landen, wo man das erkennen kann. Und das ist auch eine Reihe von anderen Beispielen, wie zum Beispiel diese glasfaserdrahtgesteuerten Drohnen, deren Nickelmaschinen aus China kommen und so weiter. Und wenn es dann zu Treffen kommt zwischen Xi und Putin, gibt es also offensichtlich eine große Einigkeit und man hat sich also hier aufeinander entsprechend eingestellt. Und vor kurzem, und auch das wird aus meiner Sicht viel zu wenig in den Medien berichtet, gab es den Besuch des chinesischen Außenministers in Europa, ein Treffen mit der Kallas, wo dann auch in China berichtet worden ist, in das Haus China Morning Post stand dann zu lesen, dass also China überhaupt kein Interesse daran hat, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, weil dann ja sich die Aufmerksamkeit der USA auf China sich richten würde. Also es ist offensichtlich, dass es hier eine Partnerschaft gibt, die entscheidend ist. Und man wird sehen, ob diese Zölle tatsächlich diese Wirkung haben. Hier gibt es also auch unterschiedliche Prognosen. Die einen sagen, es könnte zu einem Kollaps kommen der Weltwirtschaft. Die anderen sagen, es wird dann sehr wohl Maßnahmen geben, auch von China und anderen. Ja, auch hier, das ist der Blick in die Glaskugel. Wir werden es erst sehen in den nächsten Wochen und Monaten, was also hier tatsächlich passieren wird. Im Moment, im Vergleich zu den letzten Jahren des Krieges, scheint mir die Prognose keine gute zu sein.
Robert Reisner, die Financial Times, die hat jetzt berichtet, dass Trump Zelensky gefragt hätte, ob er mit Langstreckenraketen denn Moskau oder St. Petersburg treffen könnte. Gleichzeitig hört man aus Washington aber auch, dass man diese Langstreckenraketen eben nicht an die Ukraine liefern würde. Inwiefern ist das ein Spiel mit dem Feuer, was da gerade stattfindet?
Ja, hier haben wir einen Wechselbad der Gefühle. Wir hören auf, an dem einen Tag die eine Schlagzeile, am nächsten Tag die andere Schlagzeile. Es ist ein Fegefeuer, ein Trumpsches Fegefeuer, muss man sagen. Und man weiß also nicht genau, wo man im Prinzip steht. Aber das darf uns alles nicht überraschen, weil das hatten wir eigentlich in den letzten Monaten ja auch schon. Ich möchte vielleicht ganz kurz zur Beantwortung der Frage nochmal in die Vergangenheit gehen, dieses Krieges und Ihnen nochmal vor Augen führen, dass wir zweimal die Situation hatten, wo es sich wirklich sehr zugespitzt hat. Und anhand der Lösung dieser beiden Situationen kann man erkennen, ob die Bereitschaft der USA, unabhängig welcher Administration, wirklich hier ist, bis zum Äußersten zu gehen. Das einmal war der Fall quasi im Herbst 22, wo auf russischer Seite diskutiert worden ist, taktische Atomwaffen einzusetzen aufgrund der militärisch sehr prekären Situation im Donbass, vor allem im Raum Cherson. Und hier weiß man, das ist gut dokumentiert, da gibt es einige Bücher dazu, es gibt sehr gute Artikel dazu in den renommierten Medien, dass die USA im Hintergrund versucht hat, also hier zu vermitteln, um also diese Situation zu entschärfen. Und es ist dann auch tatsächlich dazu gekommen. Das zweite Mal war der Fall am Ende der Biden-Administration, wenn Sie sich erinnern können, da war der Vorstoß der Ukraine im Raum Kursk bereits raumgewinnend. Und hier hat da die Biden-Administration überlegt, was kann man tun, jetzt im Anbetracht der bevorstehenden Wahlen, um die Ukraine noch so gut wie möglich zu unterstützen und ihr die Möglichkeit zu geben, bei etwaigen Verhandlungen gut aufgestellt zu sein. Man hat damals erlaubt den Einsatz von weitreichenden Waffensystemen amerikanischer Produktion, aber auch alliierter Produktion auf dem Territorium Russlands im Raum Kursk. Es gab da mehrere Angriffe auf einen Gefechtsstand, auf einen Luftwaffenstützpunkt und auf ein Logistikzentrum, in dem Munition gelagert worden ist. Und die Antwort, Sie werden sich erinnern können, war, dass Russland diese Mittelstreckenrakete vom Typ Oreschnik eingesetzt hat und es einige Angriffe im hybriden Raum gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass dann diese Angriffe wieder eingestellt worden sind. Das heißt, auch hier hat man gesehen, man hat miteinander telefoniert, beide Seiten, die Verteidigungsminister haben miteinander gesprochen, man hat wieder die Situation entschärft. So, Trump ist aus meiner Sicht jetzt genau dort, wo Biden am Ende seiner Präsidentschaft stand, nämlich wieder bei der Frage, erlauben wir es weiterhin, Waffensysteme amerikanischer Herkunft auf russischem Territorium einzusetzen. Und diese beiden Beispiele geben eine Prognose, wo das so also hinführen kann, wenn man nicht möchte, dass es quasi eskaliert. Denn Sie dürfen nicht vergessen, die größte Sorge der USA trotz alledem ist zum Beispiel auch ein Zusammenbrechen Russlands, weil man natürlich dann einen viel größeren Krisenherd noch hätte, als man ihn jetzt schon hat. Und natürlich die große Frage sich dann auch stellen würde, wer würde dann zum Beispiel die Atomwaffen im Prinzip kontrollieren. Und das sind natürlich Aspekte, die man auf den ersten Blick nicht so sieht, aber die im Hintergrund natürlich immer mit zu bewerten sind und die auch bewertet werden, wenn man also in die Administrationen wie die US-Administration hineinblickt.
Kann man denn Putin zu irgendetwas zwingen, indem die Ukrainer dann zum Beispiel Langstreckenraketen auf russische Großstädte einsetzen würden?
Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Man muss diese Frage natürlich mit dem Hinweis auf die Nuklearbewaffnung beantworten. Ich sage aber gleich dazu, es gibt hier zwei Denkschulen. Die eine Denkschule sagt, das ist alles Bluff. Wir müssen all in gehen. Wir zeigen den Russen einfach, dass es Grenzen gibt. Wir setzen quasi auch weitreichende Waffensysteme ein und greifen damit russische Städte an. Und ihr werdet sehen, die Russen werden klein beigeben. Das ist die eine Denkschule. Die andere Denkschule sagt, puh, wir müssen eine Risikoabwägung machen, so wie das ja auch die beiden Administrationen, das in zwei Beispielen gezeigt, gemacht hat. Wir müssen hier vorsichtig sein. Man kann sehr wohl Druck ausüben, aber man muss das moderiert tun. Wir dürfen aber nicht all in gehen, weil möglicherweise dann Russland eskaliert, nicht nur mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, sondern es gibt also eine ganze andere Bandbreite von Dingen, die Russland auch tun kann. Angriffe im hybriden Raum, Satellitenwaffen, die man einsetzen kann und so weiter und so fort. Diese ist die zweite Denkschule. Welche richtig liegt, das kann also niemand voraussagen. Dazu müsste es zu einer Handlung kommen, die der Historiker dann in den Kontext setzt und sagt, ja, man hat also recht gehabt, Stichwort Denkschule 1, man konnte all in gehen, die Russen sind zusammengeknickt. Oder man hat nicht recht gehabt, weil es kam zur Eskalation, aber die wird möglicherweise der Historiker dann nicht mehr berichten können. Das sind nur diese zwei Bereiche, die Sie abwägen müssen. Es muss uns aber klar sein, dass einfach beide Großmächte, die hier involviert sind und auch die Mächte im Hintergrund, Möglichkeiten haben, die also uns alle beeinflussen können. Und das ist das, was passiert im Risikomanagement. Und man hat es sehr gut an der Biden-Administration gesehen, dass das passiert ist. Also es gibt hier auch immer wieder gute Interviews von Jack Sullivan, der damals der Sicherheitsberater war, der ihm gezeigt hat, wie prekär und schwierig die Lage war, dieser Abwägung, weil man ja nicht wusste, wenn man jetzt wie bei einem Schachspiel diesen Zug setzt, was macht der andere dann und so weiter und so fort. Ja.
Noch zum Schluss einmal der Blick auf Deutschland und etwas, was die Bundeswehr bestellt hat bei den Amerikanern. Es geht um Typhon-Raketen, die will man jetzt kaufen. Warum bestellt die Bundeswehr das genau? Oder was bringt uns das im Vergleich zu den Raketen, die wir schon haben?
Ja, hier darf man nicht vergessen, es geht vor allem darum, im Informationsraum, um jetzt wieder so ein Domäne zu nehmen, zu zeigen dem Gegner, dass man nicht bereit ist, sich von ihm zu erpressen zu lassen. Das heißt, es geht darum zu zeigen, wir sind auch in der Lage, uns so hoch zu rüsten und nachzurüsten, dass wir Abschreckefähigkeit entwickeln. Das heißt, es geht also hier darum, dem Gegner zu zeigen, leg dich nicht mit uns an, weil wir sind auch potent aufgestellt. Und das ist das, was ja in den letzten Jahren immer wieder vernachlässigt worden ist. Und das ist auch der Grund, warum Russland Europa nicht ernst nimmt und auch alle anderen im Prinzip über Europa hinweg entscheiden. Jetzt auch vor kurzem wieder General Putanow, der Leiter des ukrainischen Militärnachrichtendienstes, der gesagt hat, es kann vielleicht sogar noch eine Einigung geben, wenn sich die Ukraine mit den USA und Russland finden. Europa war überhaupt kein Thema an dieser Stelle. Ja. Man sieht das auch jetzt. Die Europäer müssen verzweifelt die Amerikaner suchen, ihnen Waffen zu liefern, für die sie bezahlen, die man den Ukrainern gibt, damit die Ukrainer in der Lage sind, sich zu verteidigen, weil man selbst nichts hat im Wesentlichen. Und das ist das Problem. Und die Maßnahmen, die hier von Deutschland getroffen werden, als potenter Staat in Europa, das darf man nicht vergessen, viele in Europa blicken auf Deutschland und auf die Handlungen, die gesetzt werden. Deutschland versucht also durch die entsprechenden Rüstungsbeschaffungen zu zeigen, wir sind in der Lage und willens, das ist das Entscheidende, unsere Streitkräfte wieder in einen, ich verwende den Begriff, den Sie immer wieder in Deutschland hören, kriegstüchtigen Zustand zu versetzen. damit ein potenzieller Gegner nicht daran denkt, uns anzugreifen, sei es jetzt im Baltikum oder sei es sogar in Deutschland direkt. Und daher muss man diese Beschaffungen genau in diesem Kontext sehen. Es ist dann egal, welches System genau kommt. Ja, es geht also hier immer um potente, moderne Systeme, die besondere Fähigkeiten haben. Aber im Hintergrund steht vor allem dieses Zeigen des Gegenübers, in diesem Fall Russland, wir sind nicht bereit, uns von euch zu erpressen zu lassen.
Ganz herzlichen Dank, Oberst Reisner, für Ihre Zeit.